Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitech Podcast mit mir, Philipp Rüegg.
Und mit Simon Balisa. Ich kann noch schnell mal so schauen, ob ich aufnehme. Ich nehme auf.
Ich dachte, du bist am Schauen. Und mit dem Luca? Nein, ohne Luca Fontana.
Nein.
Der ist an einer Filmvorführung.
Ja, der ist an einer Pressevisionierung.
Was für ein Last.
Uff, irgend.
Es tönt wie der Last Jedi, aber es heisst ganz anders und ist auch etwas ganz anderes. kann ich dir nächste Woche davon erzählen. Wir haben aber, es kommt dann etwas Drittes dazu, das hoffe ich zumindest. Es sollte in einer Stunde so weit sein. Genau, weil wir reden damit zuerst in den News über Windows 11 und der Twitch-Leak, der Daten-Leak. Und dann die anderen zwei Sachen sind eigentlich auch News. Reden wir dann aber im zweiten Teil darüber. Da kommt nämlich der Freddy Künstler von Init7 und erklärt uns, was es da mit dem Facebook-Ausfall auf sich hat. Und es hat ja auch noch ein Update gegeben zum Gerichtsfall zwischen WEKO, Init7 und Swisscom, weil Swisscom dort vor dem Bundesverwaltungsgericht verloren hat.
Genau.
Genau, da kann er uns mal noch ein Update dazu geben.
Oh ja, das dann wieder ein Deep Dive können geben in Sachen Glasfaser etc.
Für die, und Backbones.
Nicht, ja, genau, für die, was nicht gelost haben, es lohnt sich noch, die Folge da zu schauen. Zu hören, beziehungsweise zu hören vom Digitech-Podcast, wo man das erste Mal als Gast hatte, was sehr spannend war, wie das ganze Zeug funktioniert, und dann hat man so ein bisschen einen Überblick. Sehr gut.
Genau. Und noch eine, jetzt, ich habe im Big Screen, kann ich endlich über Sex Education so schnell reden. Und jo. Dann in der Spielecke Far Cry 6 All-Star Brawl habe ich ein bisschen gespielt und auch noch ein bisschen die Beta Battlefield 2042. Ja. Kann man nicht merken, es muss 42 sein, oder?
Gut. Und haben wir eigentlich mal über Squid Game geredet? Schon nur so halb,
oder? Nein, hast du das?
Ja, ich bin noch nicht ganz.
Ja gut, das aber, ist mir als ich. Ich habe nichts gesehen. Gut,
aber ich habe die erste Hälfte jemanden geschaut. Das ist recht cool.
Ah, du hast... gut, jetzt haben wir es doppelt hineingeschrieben. Gut. Also komm, dann fangen wir an mit den News. So News ist es nicht mehr. Aber Windows 11, jetzt ist es ja offiziell, seit dem 5. ist es verfügbar. Du hast es installiert, gell?
Ich habe die Beta installiert. Wahrscheinlich hat es mir jetzt das normale einfach auch installiert, oder? Ich nehme an. Ich habe die Beta installiert, kann man zum Schauen, wie es ist, und dann noch eins nochmal zurückinstallieren.
Also, wenn du im Beta über, wie heißt das, Windows Insider, wenn du dort Beta aktiviert hast, bist du vermutlich immer noch im Beta. Die sind dann halt immer voraus, oder? Du kannst aber dort auswählen, du möchtest in sozusagen Release Build, und das sind dann, dass es dich wie einfach nicht mehr weiter updatet dort.
Ja, ich glaube, das habe ich dann mal gemacht, ja. Okay. Und dann habe ich eben herausgefunden, dass ich nicht mehr zurück kann aufs Windows 10. Ich bin ja sonst immer so ein bisschen skeptisch, gerade die neueste Version zu installieren, weil einfach gewisse Sachen dann wirklich nicht funktionieren. So geschehen auch jetzt bei Windows 11. Und warum das es dann war, weiß ich nicht, aber eben der Flight Simulator und so.
Was hat bei denen funktioniert?
Ja, der Flight Simulator hat wirklich scheiße funktioniert. Ich weiß nicht, ob es an dem gelegen ist. Ich könnte das Windows 10 nochmal drauf tun und der Flight Simulator läuft viel besser. Ah. Und so stamm ich so bei Audio-Sound-Programmen, so ein nischiges Programm. Jetzt macht's mein Ding Lampen, mein Ableton macht Lampen seit ein paar Tagen irgendwie. Er kennt Soundkarten, nämlich haben wir sowieso eine neue Welle kaufen, so eine neue, das ist noch ein Briefkasten, aber haben wir eine neue gekauft, dann da zum Glück funktioniert. Aber so Zeug, und darum bin ich immer so ein bisschen, ja, und dann auch Security-Lags und so ist ja dann meistens halt, die neuen Betriebssysteme sind dann schon ein bisschen anfällig. Also gut,
weiss ich das nicht. Es sind auch viel weniger Ziel dann dafür, ne? Weil es sich einfach, gibt ja halt viel weniger User.
Ja, ja.
Weil du so gerade sagst, so Kompatibilität, wo ich es gestreamt habe, hat ein User auch gesagt, der hätte Probleme gehabt mit, glaube ich, MP4-Dateien im einen Programm, hätte wie kein Audio. Müssen sie jetzt immer zuerst umrechnen.
Ja.
Und, das habe ich auch in meinem Review gesagt. Es ist so, es gibt sicher keinen Grund jetzt zum Wechseln. Es ist jetzt nicht so, geil, das hätte ich auch gerne, darum wechseln. Das sieht einfach ein bisschen schicker aus, finde ich. Und ich meine, selbst das ist Geschmackssache. Und dann sind die Settings übersichtlicher. Aber im Fall, das ist ja, und Multi-Monitor-Support ist definitiv besser. Weißt du, dass du kannst jetzt wirklich deine Fenster anordnen auf mehreren Monitoren, wenn du einen Laptop hast, und dann den abstöpseln, wieder anhängen, und es ist alles wieder am gleichen Ort.
Ah.
Das ist für Leute, die das brauchen, natürlich dann ein sehr geiles Feature.
Aber ja, das ist für das müsstest du es auf dem Laptop installieren. Ja. Ja, voll.
Aber das ist irgendwie im Großen und Ganzen. Ich meine, wir haben ja ich glaube, wir haben vermutlich über Bett auch mal geredet. Das hat sich auch sonst auch so, gar nicht so extrem viel da. Das Startmenü ist jetzt in der Mitte. Also, wie sagen wir?
Der Startbutton, ja.
Das ganze Menü einfach unten dran in der Taskliste. Das ist jetzt einfach zentriert. Du kannst es aber auch noch links hin tun. Du kannst es aber nicht mehr links, rechts, vertikal hin machen.
Und, ah,
du kannst
auch nicht,
und auch oben nicht. Ich glaube, das hast du in Windows 10 sogar können.
Oder auch in Windows 7.
Ja, und was hat es eben? Es gibt dann irgendwelche Widgets. Dabei, also es ist eigentlich einfach ein Feed mit so News und was hat es noch? Sport und so Gespäss.
Wo ist der? Auf dem Startmenü, oder wo ist der?
Der ist, eigentlich müsste es unten links, hast du eigentlich
Widgets.
Standardmäßig hast du dort vier Sachen, glaube ich, gell? Der Startbutton,
ja.
Suche. Der Übersichtssuche, dann die Übersicht, wo zwischen wo es all deine Fenster anzeigt und wo es zwischen Desktops kannst wechseln kann, ja. Und dann, glaube ich, eben Widgets. Habe ich schon mal ausgeblendet.
Da habe ich sie, ja.
Ja, ja, genau, und ich meine, wir können jetzt nicht auf alle Features ziehen, einfach so grundlegend. Du, ich finde es easy, was, ich eigentlich wie du. Nein, nicht wie du im Sinn von, ich muss natürlich immer das Neueste installieren, auch wenn ich weiss, es macht mir dann nur ein Problem. Aber gegen einen Scheiß brauche ich es dann. Eben, ich weiss noch, ich kann es noch nachschauen, aber Windows Vista habe ich so früher installiert wegen Bioshock. Wenn das irgendein blödes Grafikfeature gehabt, vermutlich irgendwie so, irgendwas mit Schatten oder so. Ich habe das Gefühl, es hat irgendein technisches Feature gehabt, das ist nur mit Windows Vista kompatibel gewesen. Dann hätte man müssen. Das ist dann nicht gegangen. Nur ein Problem damit.
Ja, das ist aber so eine Shitshow, wie dort haben sie gelebt. Also, weißt du, Windows 10 ist ja dann auch irgendwie geheißen, oh ja, ich habe es dort wirklich am allerletzten Tag, als du gratis hast können installiert. Aber es ist eigentlich ein super Betriebssystem gewesen. Also, der Schritt war recht gut gewesen. Und das jetzt, es sieht, ja, es kommt natürlich immer noch alles ein bisschen, ja, es ist schon ein bisschen fancier und so vom Aussehen her, muss ich sagen. Es sieht cool aus. Aber es ist auch, wie du, glaube ich, geschrieben hast im Review, es wird alles so ein bisschen pseudo vereinfacht, aber alle Menüs sind trotzdem immer noch da. So ein bisschen das, was Windows schon immer sehr gut können machen.
Ja, ja.
Es ist immer noch so der Frankenstein, wo eigentlich Shit, wo irgendwie aus dem Windows NT quasi noch übernommen worden sind. Weißt du, was ich noch kenne aus meiner Lehrzeit und so. Die Menüs sind teilweise immer noch irgendwo versteckt, oder? Das ist schon verrückt.
Ja, das stimmt.
Aber,
nein, und sonst ist es eigentlich wirklich nur noch das, was mir noch so zu denken macht, das VBSer, wie das heisst, das ist irgendeine Sicherheit.
Ah ja.
Ich verstehe es eigentlich nicht mal genau, wie es funktioniert. Das ist etwas, was es bei Windows 10 schon gegeben hat und wo es bei Windows 11 halt einfach soll bei Games gerade irgendwie so 25% Geschwindigkeitseinbußen verursachen. Aber es ist eben gar nicht aktiviert, wenn du ein Upgrade machst und nur, wenn du würdest von Grund auf das installierst. Und aber dort habe ich ehrlich gesagt noch zu wenig darüber gefunden, weil ich meine, das kann ja auch nicht sein, dass das müssen sie dann beheben. Weil das, mit dem würde sich ja niemand dann zufrieden geben mit so einem krassen Performance-Boost.
Ja, aber was ist jetzt das VBS? Ich habe das letzte Mal irgendwie gesucht und habe das irgendwie müssen, ich habe das irgendwie dann müssen im BIOS aktivieren und für das noch ein BIOS-Update müssen machen, wo ich irgendwie fast irgendwie mein Mainboard breaked hätte dabei.
Ja,
aber das ist irgendwie so ein Hardware. Weißt du genau, was es ist? Da sind wir jetzt im Halbwissen-Bereich.
Ja, total. Das ist, es ist ja Software sein, weil sie von Windows ist. Aber ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich weiss einfach nur, dass das etwas ist, was ein Problem verursachen kann. Und es ist entgegen der Aussage, die sie am Anfang gemacht haben, dass eben Windows 10 so viel schneller soll sein als Games. Wäre jetzt das gerade noch eine verdammte Bremse. Aber genau, du, so viel dazu. Musst du jetzt nicht googeln.
Ja, ich bin zwar gewesen, aber Virtualization-Based Security.
Ja, genau. Genau,
drum. Vielleicht ist es auch etwas anderes, ja. Das Zeug ist einfach immer so komplex, dass es tut mir leid, dass man da jetzt wieder nicht darauf eingehen könnte. Aber das Problem ist halt auch, hey, das Zeug, es wird damit so deep bei den Geschichten, die dann nachher so voll auf Systemebene sind und so. Ja, so ja. Aber wirst du es behalten in dem Fall?
Ja, ja, sicher. Nein, ich meine, es ist mir nie irgendwie abgestürzt und es funktioniert alles. Also, weißt du, irgendwie alle meine Programme und so, von dem her. Also komm, dann gehen wir doch weiter zu der zweiten News. Der Twitch League, der ist gestern, also Mittwoch, habe ich zuerst mal von dem gelesen. Mhm. Und ich habe einfach schon die News jetzt dort zusammengefasst und es ist schon noch Straub. Dort ist 125 GB Torrent-Link, hat einfach einer irgendwie in ein Forum reingestellt. Und, warte mal schnell. Und dort drinnen sind die ziemlich alles drin gewesen. Also er, der es geleakt hat, hat gesagt, die Gesamtheit von Twitch sagt dort drin, oder was denn das immer beinhaltet. Aber es ist wirklich, es ist schon noch Straub. Also es ist wirklich, der ganze Source-Code ist irgendwie drin und dann wirklich auch Daten zu, halt alles, was irgendwie verknüpft ist mit Twitch. Also weißt du, die ganzen Apps für Mobile, für Fernseher, wo auch immer du die Twitch-App wirst brauchen, die SDKs, die Amazon Cloud Services, also die Server-Software, dann selbst so Tools, die sie irgendwie im Sicherheitscenter brauchen und so. Also wirklich, es ist alles geleakt. Twitch hat auch schon das Mail gemacht. Also die haben das auch bestätigt, Twitch, der Leak. Natürlich nicht, was alles drin ist, aber sie haben einfach bestätigt, ja. Haben auch schon ein Mail gemacht, also jeder, der Twitch hat, weiß, was ich bekommen habe, dass man soll den Streaming-Key nach dem resetten.
Ah, ja.
Wegen dem Ding haben sie aber nichts
gesagt. Passwort habe ich ja nicht mitbekommen, ja, aber...
Ich habe es jetzt gleich mal geändert für uns. Und ja, ich meine, sicher ist sicher.
Ist nicht mehr 1, 2, 3, 4.
Jetzt ist 1, 2, 3, 4, 5. nein, das ist was drauf. Und ich meine, was nicht die spannendsten Sachen sind sicher gewesen, dass sie den... Von dem hat man ja amigs gemunkelt, dass sie ja so einen Steam-Konkurrent ja bauen, also auch so einen eigenen Shop. Und das ist dort dann jetzt auch offenbar, oder? Also ich habe ja nicht selber die ganzen Daten durchgeschaut. Aber dort drin gibt es, glaube ich, Hinweise auf so einen unfertigen Client, muss ich gerade selber...
Vapor.
Oder, gell?
Genau.
Ja, wo sie dann selber Games verkauft hätten. Weil sie haben ja schon... Nicht ein Store, aber du kommst ja auch Games über Amazon. Weißt du, wenn du bei Twitch Prime
ja
hast, kommst du auch jeden Monat Games über. Da kannst du ja auch Geld ausgeben, das wird vermutlich jetzt wie einfach das ausbauen.
Ja, oder? Das wird wahrscheinlich, ja, ich meine, dass Amazon nicht das Game wird einsteigen, ist ja wohl klar. dass die noch nennen, so ein Ding vor allem. Also, das macht noch Sinn. Das ist jetzt auch, auch nicht überraschend, dass die das machen, oder? Wenn eben gemunkelt worden ist, aber es ist jetzt ein bisschen konkreter. Und was noch, was noch spannend ist, halt die, wie viel die verdienen teilweise, oder? Das ist ja schon noch, das ist schon noch der, ja. Die Streamer.
Genau, also es ist ja, also das ist auch nicht bestätigt, es hat einfach ein Twitter-User, das aus der, sagt er aus dem Leak aus, hat er eine Liste mit den 100 größten, oder nein, mit den 100 meistverdienenden. Mhm. Und das betrifft nur die Einnahmen, also die Auszahlungen, die Twitch macht an die User. Und zwar von 2019, also innerhalb von etwa 2 Jahren. Ich glaube, das ist die Gesamtsumme von denen, die es auszahlt bekommen in dieser Zeit. Mhm. Und eben auf Platz 1 ist so ein Rollenspiel-Kollektiv. Also die machen wirklich so Dungeons and Dragons mäßig machen die so Streams. Das sind noch mehrere Leute, aber die haben 9,6 Millionen bekommen.
Krass, oder?
Nach Platz 2 ist ein Overwatch-Streamer mit 8,5 Millionen knapp und dann noch eine mit 5,8 Millionen. Und halt das Interessante ist, dass in diesen 100, Top 100, hat es nur 3 Frauen drin.
Krass.
Pokimane, oder? Wo ja eigentlich, das ist ja sogar mehr im Begriff.
Ja, das hätte ich gedacht, die ist mit Sicherheit der Top-Down-Verdienende in dem Fall.
Die ist... Platz 39 mit 1,5 Millionen. Und dann kommt Amuranth, da die, wo halt immer so ein bisschen freizügige Sachen macht, wo wir ja auch schon darüber geredet haben, wegen den Hot Tub Streams und so zum Beispiel. ASMR macht sie viel. Die hat 1,4 Millionen. Und dann, und die ist irgendwie Platz, was ist die, 48? Und dann Platz 71, die letzte Frau in dieser Liste, Sintika, eine Musikerin mit einer Million. Und eben dort ist halt so, die Haupteinnahmen, wo die, ich glaube, fast alle grossen Streamer sind dann aus Werbedeals und so der Grossteil. Mhm. Das heisst, das ist eigentlich der kleine Teil. Und Pokimane hat auch in einem Tweet, hat sie das, sie hat es jetzt auch nicht gerade bestätigt, sie hat einfach mehr gesagt, schaut, seht ihr, da haben das jetzt mal, ich verdiene irgendwie Millionen jeden Monat von Twitch. Ja. Und die hat ja sogar irgendwie, wie viel Geld du ihr kannst geben, beschränkt. Und sie hat einfach gesagt, sie lebt wirklich mehrheitlich von ihren fixen Deals, die sie hat, oder?
Ja, ich meine, die machen, ja, aber das ist schon krass. Aber die Einnahmen sind das, verstehe ich es richtig, sind das auch die ganzen Subs und so, die dort mit einfließen, oder?
Ja, ich glaube, genau das ist wirklich das, was dann Twitch dir auszahlt, ja. Und je mehr Subs du hast, desto mehr.
Du mehr verdienst, ja. Du, ja, es ist, ja, ich frage mich dann halt einfach immer, wie wahr denn das wirklich ist und so, und wie die Rechnung dann wirklich aufgeht und ob es dann wirklich, es ist, mit Vorsicht zu genießen.
Ja, ich finde da, eben, ich habe dann geschrieben, also ich habe dann daraus rausgeleitet, ich bin ja nicht der Einzige, oder? Dass eben dann Frauen weniger verdienen. Und,
Ja.
Das ist natürlich, das hat, in den Kommentaren sind natürlich dann, finden dann viele, das stimmt ja nicht, weil einfach die verdienen weniger, weil sie weniger Abonnenten haben. Aber das Ding ist halt eben, Steam wird halt immer, Twitch wird immer dafür kritisiert, dass sie halt Frauen benachteiligt und das auch, weißt du, in der ganzen Bewerbung und so. Weil wenn du zum Beispiel uneingeloggt auf Twitch gehst, dann zeigt es dir bei den Empfohlenen eigentlich praktisch nur Männer an. Und der eine, der in den Kommentaren zum Artikel hat schon gesagt, ja, wenn du aber eingeloggt bist, dann sind es Recommendations. Aber natürlich, aber hast du Algorithmus und so, da weißt du, siehst du auch nicht trainieren. Ja, und es hat einfach da schon viele Beispiele gegeben. Aber wie gesagt, da, eben, vielleicht lehne ich mich dann halt aus dem Fest durch. Aber einfach, vor allem, was ich damals gehört habe, wirkt es halt so, oder? Als wären die doch ein bisschen benachteiligt. Und es geht ja vor allem entgegen dieser Aussage, wo ja dann auch immer den Frauen vorgeworfen werden, ja, die ganzen Titty-Streamers und so, weißt du, die machen doch. Oder die tun uns arme Männer die ganzen Views klauen und das ist ja jetzt ganz offensichtlich nicht der
Fall. Ja, das also ist irgendwo. Ja, das ist offensichtlich nicht so. Ja, jetzt mal schauen, ich meine, was Twitch jetzt da dagegen macht, beziehungsweise eben, ich habe erst wieder ein gutes Meme gesehen, ja, man kann Source Code gar nicht stellen, wenn es Open Source ist und so, aber das ist ja vielleicht ein ganz anderes Fass, wo man da noch auftönt. Ja. Aber ja, du. Es ist irgendwas, ich weiß nicht, woher das der kommt, das ist sicher eine intern hat das irgendwie, also anders kann man sich ja nicht vorstellen. Twitch ist ja sehr riesig, also die haben jetzt nicht irgendwie reagiert und ihnen alles zutaten oder so, ich weiß auch nicht.
Nein, aber es hat eben, so laut Experten, es ist wirklich krass, also es ist eigentlich schon sicherheitstechnisch ganz schlimm, was nicht alles drin vorkommt. Und der, der es ja geleakt hat, angeblich, der hat ja gesagt, er will das... er wollte einfach den Wettbewerb sozusagen fördern, weil er einfach, das ist ein verdammter Sumpf hinter die Community bei Twitch.
Und Marktführer halt, und das ist ja immer gefährlich, wenn du Marktführer bist. Und es haben sich schon Facebook und Google zusammen ausbissen und sie schaffen es und schaffen es nicht. Das ist ein absolut, ich meine, das ist ein Geniestreich gewesen, wenn man so einen Twitch gekauft hat, wo man zuerst auch gedacht hat, wieso machen sie das überhaupt? Aber ich meine, schlussendlich. Die haben ja das irgendwie, ich glaube, für kein Geld haben sie das irgendwie damals gekauft. Ich weiß nicht, wie viel.
Milliarden oder irgendwas, ja. Das ist wenig gewesen.
Ja, ich weiß es nicht, wie viel das war, aber wirklich nicht so viel.
Ja, es ist nicht so verhältnismäßig.
Ja, 970 in Cash. Ja. 970 Millionen. Also. Weißt du, verhältnismäßig wenig. Aber es ist halt einfach so.
Verhältnismäßig, ja, es ist so, ja. Genau. Das ist crazy, oder? Also, komm, dann wechseln wir doch über in Big Screen. Und erzähl du doch mal von Squid Game
ist also die Hype-Serie. Wir haben da im Rahmen von dem schon mal drüber geredet. Das ist eine koreanische Serie und es geht so um so, das ist ein bisschen gesellschaftskritisch, so Leute, die Schulden haben und dann nachher von so einem Spiel eingeladen werden, wo sie mega viel Geld können gewinnen, aber eben, wenn du nicht gewinnst, wirst du verschossen. So, und es sind alles so Kinderspiele, wo die nachher dort spielen müssen. Und dort geht es um so ein paar Protagonisten, die dort drin sind, sehr klischiert auch. So, weißt du, so ein bisschen Mafioso, der Geldprobleme hat, eine junge Frau, also ein alter Mann so, und irgendwie so ein Banker, der Leute über den Tisch gezogen hat und so, aus allen Gesellschaftsschichten. Und es ist natürlich, jetzt kann man sagen, ja, das ist doch alles so eine Geschichte, die man alles schon mal gehört hat, ist tatsächlich so. Ich meine, es ist ja nicht viel anders als irgendwie Hunger Games oder Battle
Royale. Simon, kann ich gerade unterbrechen? Das, was wir zusammen gesehen haben, die japanische Serie, wo plötzlich in Tokio alle Menschen verschwinden.
Das ist, das heisst Alice in Borderland.
Ja, genau. Das hat mich nämlich, der Trailer hat mich
ja
da
gesehen. Ja, genau. Es ist Alice in Borderland, wo wir gesehen haben, wo ich ja schon da empfohlen habe, mega geil gefunden habe und so. Tatsächlich habe ich letztens auf, glaube Polygon oder so einen Artikel gelesen, wo das auch verglichen hat, und gesagt hat, ja, Alice in Borderland hat quasi den Weg geebnet für die koreanische Serie jetzt da, Squid Game. Das ist vergleichbar. Absolut. Das ist ein vergleichbar. Nur, dass die halt, gut, du weißt bei beidem nicht genau, warum das so ist. Ich bin jetzt noch nicht fertig. Ich bin, glaube ich, in der Hälfte von der Serie. Es sind dann so die, wo dort, also weißt, die werden auf so eine Insel gebracht. Und dort hat es eine riesige Organisation von sich, die nur so Masken anhaben, eigentlich quasi mit dem PlayStation-Symbol. Mit dem Viereck rundum oder Dreieck. Ist immer so auf der Maske drauf. Wenn das der Plot-Twist wäre, einfach eine riesige PlayStation-Werbung.
Weißt du, die haben doch früher wirklich die weirdesten Werbung gehabt, so. Das ist richtig geil. Ja, das wäre huere gut. Und dann auch am Schluss von der dritten Staffel.
PlayStation. Ja, auf jeden Fall. Und ja, no Spoilers und so, ich könnte jetzt schon noch ein bisschen erzählen, aber eben, es gibt dann einfach quasi, basically ist jede Folge ein Spiel aus von diesen Spielen und es geht Leute raus und so. Und natürlich fragst du dann schon, wie schaffen sie das, weil sie werden das so in einem Auto irgendwie abtransportiert und so und dass das nicht auffällt. Das ist nicht alles sehr stringent, aber sehr wahrscheinlich wird sie dann darauf rauslaufen, dass wahrscheinlich irgendwie ein paar Reiche dort die Arme sich zur Belustigung dort irgendwie auf deren Inseln einschiessen und verschiessen. Und natürlich muss man halt das schon, es ist, wenn man sich das so wenig gewöhnt ist, es ist halt schon eine koreanische Serie. Also das heisst jetzt, das ist nicht, es ist dann immer auch noch ein bisschen witzig und so, und es ist aber auch recht brutal und so das Overacting, mit dem muss man auch so die Schlagkurs, sage ich jetzt einmal. Ja. Jetzt im bestgemeintesten von allen, auf die bestgemeintesten von allen Arten, so. Aber es ist recht, es ist hure bunt und mega stylisch gemacht und so. Ich finde es wirklich, ich finde es recht geil. Und es ist hure spannend. Ja. Der Anfang ist ein bisschen zäh. Die erste Folge ist wirklich, wirklich ein bisschen zäh. Aber eben, das kann man schon, wenn man dort durchhält. Mega geil. Squid Game auf Netflix. Aber
Tintenfisch, wenn du nicht richtig kochst, ist halt einfach...
Ja, es geht aber wirklich nicht um einen Tintenfisch, sondern das Squid Game ist so ein Kinderspiel aus Korea, wo eigentlich sehr einfach soll sein, aber ich bin überhaupt nicht draus gekommen bei mir. Irgendwie 3-3 und wenn du auf die Arme... Ich komme auch nicht draus. Und ich habe es natürlich auf Koreanisch geschaut, ist klar. Ich schaue es dann sicher nicht auf Deutsch irgendwie. So. Sehr empfehlenswert. Es sind, glaube ich, noch 9 Folgen auf Netflix. Kann man sich also durchaus geben. Nein. Und das andere ist ja eben Alice in Borderland, auch das. Es ist vielleicht sogar, wenn es auf so Zeug steht, mega geil.
Gut. Falsche Titel drin
kann du hast Sex Education, Glück, die nächste Staffel. Die wie viel?
Ja, aber kann ich sonst auch ein anderes Mal erzählen? Wir müssen ja dann, dass wir nicht Sport sind, da zum zweiten Segment. Tue ich doch da jetzt doch noch in Spiel gewechselt. Und ich kann dort... Ja, ich kann ja mal mit dem Far Cry anfangen. Das kann man, das Interessanteste zum Debattieren zumindest. Es ist Far Cry 6. Es geht ins Gleiche wie das Far Cry 3, 4 und 5. Mit so einer grossen Open World. Das Setting ist jetzt fiktive, ich glaube, eben karibische Inselstaat, Yara. Also eben, die ganze Story lehnt sich total an die kubanische Revolution an. Und dein Ziel ist, du bist ein Teil von dieser Guerilla und versuchst hier den Diktator zu stürzen. Und wirklich, die Hauptperson heisst Danny Rocha. Weißt du, wie der von Ted Lasso, der eine Fußballer dort. Aber schon gleich. Das Grundlegende, machst du wirklich das Gleiche wie eh und je. Oder du tust Aussenposten einnehmen, du tust irgendwelche Tiere jagen, damit du Ressourcen bekommst, du kannst all deine Waffen upgraden. Es gibt kein Skilltree mehr, zwar, aber dafür ist irgendwie ein Raketenrucksack, wo es irgendwie in sechsfacher Ausführung gibt. Dann lädt er Gas ab, dann ist Raketen, dann ist Elektroschocks und so, den kannst du upgraden. Du kannst neu auch Autos haben, die kannst auch mit MGs upgraden. Du kannst in deinen so verschiedene Camps, die du hast, kannst du auch mit Ressourcen dann irgendwie ein paar Sachen bauen, wo dir aber einfach mehr Quests geben. Also eigentlich auch nicht viel anders wie früher. Früher ist es einfach bei meinem Dude die Quest angenommen. Jetzt baust du halt zuerst das Gebäude dazu. Du baust einfach irgendwie eine Jägerhütte.
Aha.
Und dann holst du die Jägerquests. Und vorher hast du einfach direkt Sachen abholen. Drum, und ja, ich meine, sonst, das ist eine riesengroße Welt, die schön aussieht, oder mit kristallblauem Wasser und dann kannst du irgendeinen Schatz suchen und dann karrisch rum und machst Scheissdreck und ballerisch rum. Aber das Ding ist einfach so, ich finde wirklich auch das Gameplay einfach mittlerweile tatsächlich ein bisschen langweilig.
Dann hat es wieder Ding, so Punkte, die musst du erobern und mit irgendeinen Karten aufdeckt, oder?
Nein, das nicht, aber es hat natürlich auch wieder so Basen, die musst du erobern, damit du dann schnell reisen kannst und... die Hauptquest, oder? Weißt, also Figuren, ehrlich gesagt, Personen, die darin vorkommen, sind damals wirklich interessant, gut vertont und so, und die haben auch so eine Persönlichkeit, das ist eigentlich nicht schlecht, aber dann die Missionen, weißt, dann gehst du hin und dann eben, stillst du ein Auto dort, jagst dort etwas in die Luft, tötest den, und die Gegner sind so dumm, ich gehe einfach hin, Kopfschuss mit dem Stealth-Ding, und dann, es ist so keine Herausforderung, und auch, es fördert überhaupt nicht kreatives Gameplay. Und darum, allein das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen gut. Das ist jetzt der sechste Teil, wie immer es mal erzählen. Ich habe es einfach langsam ein gesehen. Nee. Aber jetzt das andere, wo ich wirklich so ein bisschen mehr so ein bisschen, kritisiert habe, ist die ganze Story. Weißt du, dass du einfach das Setting nimmst, zu dieser, ich sage jetzt mal, kubanischen Revolution. Und die Hauptstory ist dann natürlich völlig so voll krass, oder? Da ist irgendwie, der ist mega brutal, der foltert die Leute, das siehst du noch alles völlig explizit und dann findest du Massengräber und so, musst Fotos machen. Und, aber es ist das, oder? Und dann geht es aber erstens überhaupt nicht drauf ein. Das ist es dann einfach, oder? Tiefer geht es nicht. Das ist einfach, der ist der Böse, wo natürlich das Gute will fürs Land, weißt du, mit seinem komischen Dünger, den er da überall ablässt und so. Und das kannst du dir alles schon selber zusammenrechnen.
Ja, ja, ja,
oder?
Ja.
Und irgendwie, ich habe es nicht durchgegamed. Ich habe das Game nicht durchgegamed, aber ich meine, nach 10 Stunden, ich kann mir nicht vorstellen, dass die da noch eine Wendung machen. Es geht überhaupt nicht in die Tiefe und dass du einfach so das Setting auf eine Art missbrauchst, ohne das irgendwie kritisch zu behandeln und vor allem fernab von der Hauptstory ist ein Blödelei, oder? Was Witzchen reissen mit dem, das Auto lustig dekorieren, dort ein Smiley, dort um ein Sprayen, irgendwelche Sachen über den Haufen fahren und alle sind hohoho, sind am Witzchen reissen. Wie soll das nachher ernst sein, wenn ich in den nächsten Szenen so, oh shit, guck mal, ein Massengrab mit 20
Leuten. Ja,
du, die haben vorher in dem vor 20 Leuten über den Haufen geschossen. Ja, aber ich finde schon, die Alten, die waren ein bisschen konsequenter gewesen im... Die hat sich die Hauptstory ein bisschen weniger ernst genommen, finde ich. Nicht immer, es ist ja früher noch ein so gewesen.
Aber ja, jetzt aber sie haben eben immer zwei Games gemacht. Sie haben doch immer, das eine ist das mit der Zahl, also Far Cry 4, 5, 6, so, 3, 4, 5, 6. Und das andere ist nachher das, hat sich noch so das Blood Dragon oder so, wie das geheissen hat.
Aber es war nur ein Add-on gewesen.
Nein, es war ein Standalone Add-on gewesen, oder?
Ja, ja,
aber es ist... Oder Far Cry Primal und so, und dann noch eine...
Selbst ist ein richtiges Game aber gewesen. Selbst ist so ein 20-30-Stunden
gewesen. Ja, ja, zwischendurch, stimmt. Und dann noch eine Handsome Man noch das, wo so postapokalyptisch noch rein ist, wo auch wieder so wacky ist.
Das ist auch, wie ein...
Das ist auch wieder ein Add-on gewesen und so. Aber die sind ja dann meistens so ein bisschen over the top gewesen. Und Far Cry ist schon auch immer over the top gewesen, aber
das ist es doch, oder?
Ja.
Ich finde, sie sind
also immer so... ich habe es häufig nicht gespielt. Ich habe gemeint, das sei noch ernst gewesen, aber auch nicht wirklich.
Aber halt auch... Nein, aber genau, weißt du, hast ja auch da... Genau, da habe ich noch gar nicht erzählt. Du hast ja noch deine tierischen Begleiter. Du hast ein Krokodil oder einen Hund im Rollstuhl oder einen Kampfgückel und so. Also weißt du, wie willst du... Ich finde einfach, sie schaffen dann den Spagat
ja.
nicht, oder?
Ja, ja.
Weißt du, mir ist nachher eingefallen, Wolfenstein macht eigentlich das Ähnliche.
Ja, ja, die machen voll aber mit Nazis. Aber
finde ich, dort funktioniert es. Weil irgendwie dort, finde ich, vielleicht ist die Hauptstory auch schon ein wacky, dass das irgendwie mehr zusammenpasst. Aber da ist es wirklich so, es will so, wirklich so, hey, wir haben jetzt auch noch so einen guten Schauspieler und so angehört und wir zeigen dir jetzt krass, wie das ist mit so einem Diktator.
Ja.
Aber eben nachher machst du wieder ein dummes Späßchen und der andere hat irgendwie seine dummen Sexwitze und ja. Ich weiß auch ja. nicht. Ich habe einfach das Gefühl, die getrauen sich oder können nicht irgendwie das richtig behandeln und eben, man muss immer die blöden Leien bringen. Und eben, auch selbst wenn das alles nicht wäre, ich finde wirklich das Gameplay mittlerweile auch ein bisschen langweilig.
Ja, das ist aber tatsächlich so, ja, das muss ich sagen.
Und dann, ja. Aber ja, das ist Far Cry 6. Ich meine trotzdem, wenn du ein bisschen wieder ein bisschen Open-World-Chaos und Scheissdreck machen, oder, hey, das liefert es.
Ja, voll.
Das liefert, also das hat es schon, wenn dich das nicht stört und du es nicht eintönig findest, dann ist das voll.
Ja, jetzt nimmt es mich wunder, wie das weitergeht. Ich glaube, die haben jetzt auch irgendwo einen Punkt erreicht. Wobei eben. Das meint ja, man immer. Nicht, ich habe das schon nach dem 5 gemeint und so, dass es irgendwie mal sich neu erfindet. Aber ich glaube, die gute alte Form, dann ist halt einfach immer die gute alte Form. Und die Leute werden das Shit wieder kaufen, oder? Dann wirst du wahrscheinlich irgendwie gesehen.
Das ist
ja. Ja. Und dann, ja. Was hast du also, noch gesagt?
Ich habe noch zwei.
Ja, ja, look, World of Games hat schon auf die ersten beiden, ist Far Cry 6.
Ja, ja, ja. Oder? Also komm, ich habe einfach noch das Battlefield 2042 Bits gezockt. Da gibt es jetzt eine Karte, glaube ich nur.
Ist das Beta, oder
was? Alpha. Ja, genau, jetzt ist Open Beta. Also jetzt, wenn der Podcast rauskommt, ist es noch sein. Und ich habe eben die technische Alpha, ich weiß gar nicht, was ich dir darüber sagen darf, aber ist ja egal. Aber die ist eine Katastrophe.
Ja.
Wirklich, die ist so mies gelaufen, hat so beschissen ausgesehen, ist mir gar nicht rausgefahren. Aber eben muss ich wirklich sagen, zum Glück ist das nicht so. Und sieht sehr geil aus. Also grafisch ist wirklich wieder so richtig.
Battlefield das ist schön, wenn es so ist. Das ist natürlich wegen der Engine, die sie dort haben. Frostbite. Und,
ja. Hey, nein, und irgendwie ja, knallt geil rein. Ist wirklich wieder so das Herrliche, was ich geil finde an Battlefield, das Chaos. Eben wirklich so, die Dinge, das Flugzeug, Dating reinfliegt und ein Panzer dort in die Luft und alles explodiert und alles fliegt durch die Luft und eben die Waffen klopfen geil rein und dann gibt es ja solche Umwelteinflüsse. Also du hast irgendwie, ich habe erst irgendwie drei Matches gemacht und dann am einen Ort sind dann irgendwie so komische Tanks, die irgendwie in die Luft gegangen sind und dort gefriert es dich wie so langsam ein,
ja,
wenn du dann zu nahe dort bist. Und es gibt ja wieder so die mega krassen Stürme und so. Also, es ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist Battlefield, wie man es kennt und liebt oder eben nicht liebt. Aber ich bin
aber nach dem 5, ich meine, Battlefield 1 ist recht gut weggekommen bei den Kritikern, meinte ich. Und das 5 ist ja wirklich ein Verriss von A bis Z. Jetzt nimmt es mich wunder, was jetzt. Es gibt ja auch noch so
einen. Ich glaube von nicht. Also, das glaube ich von nicht. Ich glaube, vielleicht ist es nicht so gut angekommen wie es 1, aber ich glaube, Verriss.
Battlefield 5 ist schon. Doch. Das ist,
ich habe letztes Mal noch Reviews angeschaut. Die sind auch so ein bisschen um die 80 rumgegangen. So. Also, das ist so ein Mittel im Game-Bereich.
Ja, eben, das ist ja wirklich so. Ja. Aber auf jeden Fall, nein, ja, genau.
Hast halt auch, genau, jetzt hast du natürlich so ein bisschen mehr mit der einen hat einen Enterhawk, dann gibt es Wingsuits und so. Wird das Ganze noch so ein bisschen akrobatischer, aber einfach, ich kann jetzt wirklich nur, was ich game, dass ich das Look and Feel beurteile. Und ich finde einfach, genau, die Waffen finde ich, haben sich geil gefühlt. Der Sound knallt wieder hure rein.
Das ist schon.
Hast du irgendwie etwa 6 verschiedene Audio-Modi für
Kopfhörer? Ja, das ist schon geil.
Hast du wirklich so Stereo, 3D, yeah. War-Tapes und nochmal irgendetwas.
Und Beta ist aber nur, ist logischerweise noch Multiplayer, oder?
Ja, genau.
Ich glaube, es gibt gar keinen Singleplayer.
Genau. Ich glaube, da haben sie jetzt wieder mal für den Teil wieder mal aufgegeben, weil ja.
Schlussendlich ist es wirklich einfach schon immer ein Multiplayer-Game gewesen.
Ich finde auch, fokussiere ich einfach auf deine Stärken. Und,
ja. Gibt's, also, gibt es etwas im Battle Royale, wo aber ein Battle Royale heißt, oder?
Es hat das gegeben im Battlefield 1. Und ich meine, aber du hast recht, sie haben etwas angekündigt. Ja, auch die geilen Modis und so, das ist natürlich jetzt alles nicht drin. Es ist der Standardmodus, der.
Einfach, ja, Conquest.
Conquest vermutlich, genau. Ja, den gibt es immer.
Ja.
Und die anderen zwei sind wie noch gelockt gewesen und es gibt dann später noch andere. Aber ja. Hey, kommt ja jetzt Ende November, glaube ich, haben sie verschoben, oder?
Ja, genau, 19. November oder so, glaube ich. Ich weiß auch nicht, irgendwie so wirklich okay. Ende November. Ja, ich bin schon gespannt. Ich meine, ich finde die schon auch immer geil. Und so das 1 habe ich wirklich mega geil gefunden. Das 5 habe ich tatsächlich ein bisschen bei uns gefunden. Aber vielleicht bin ich selber wirklich nur ich und das ist eine einhellige Meinung. Vielleicht habe ich da auf alle projiziert. Aber was ich denke...
Gefeiert worden ist sicher nicht.
Nein, gefeiert worden ist sicher nicht. Ist natürlich jetzt geil. Ja, jetzt ist es wieder so ein bisschen in der Zukunft. Und so. Und dann eben, ob es dann noch in den Battle Royale-Modus auch irgendwie, den geht es nicht gratis raus. Das ist einfach das größte Problem, was die gemacht haben. Im Battlefield 5 haben sie so einen Battle Royale-Modus gemacht, aber den nicht gratis gegeben. Darum ist dann irgendwie in der Versenkung verschwunden. Und dann ist ja Ding Call of Duty und hat Warzone rausgegeben gratis. Und das ist dann. Ja, wäre vielleicht auch sonst. Aber jetzt probieren sie es nochmal mit einem anderen Modus, wo nicht genau weiss, wie er funktioniert. Das ist ein bisschen verwirrend.
Ich weiß auch nicht, ob sie das könnten. Ich meine, Call of Duty kann das machen, weil sie ihr anderes Game könnt noch einzeln verkaufen, weil sie halt auch noch eine Kampagne haben. Nur für den Multiplayer-Teil würden die Leute vielleicht auch schräg finden, oder?
Ja.
Dann würde es vermutlich schon zahlen, aber es wäre trotzdem
schräg. Was ich gehört, dann ist das neue Call of Duty ein richtiger Brunzel sein, aber das werden wir alles noch sehen. Ist ja sowieso nicht. Aber komm, Battlefield hätte ich noch Lust, dann nachher zum Streamen.
Finde ich auch sonst.
Könnten wir mal streamen,
oder? Ja, ich habe einfach auch wieder mal Bock auf die Art Game und ich finde, es gibt halt nicht so eine gute Alternative. Voll. Also kommt dann noch das Letzte, wo ich nicht so gross kann, so viel zu erzählen, habe ich jetzt gar nicht, aber ich habe das All-Stars
Brawl, oder was?
All-Star Brawl oder All-Star
Nickelodeon.
Brawl, ja immer. Genau, das ist, es ist wirklich Super Smash Bros., aber einfach mit Nickelodeon-Figuren. Und du hast von den Turtles zum Avatar, zu Ren and Stimpy, zum Powdered Toast Man.
Who the fuck
Deep Cuts, das ist einfach eine Figur von Ren and Stimpy. Invader Sim, All-Star Brawl heisst ja. Ist wirklich noch witzig, also ist das... Wer Super Smash Bros. Nicht kennt, das ist, es ist ein Prügel-Game, wo du eigentlich so in 2D-Ansicht auf ein paar Plattformen meistens kannst dich rumgumpen und du versuchst, einander zu vermöbeln und eigentlich aus dem Feld zu kicken. Und je mehr du die Leute vermöbelst, desto schwieriger haben sie es, dann wieder reinzugumpen, wenn sie aus dem Spielfeld fliegen, weil es gibt dann sowieso Rettungswürfe. Ja. Aber ich kann nämlich sehr schnell merken, erstens, ich finde Super Smash Bros. Nicht gut.
Was?
Aber das, ich finde, das gefällt mir überhaupt nicht. Ich finde das einerseits chaotisch, ich finde aber auch die ganzen Nintendo-Figuren halt, ich finde die zu wenig witzig.
Ja, ich spiele es nie, das gebe ich zu. Ich habe angefangen, es ist mir jetzt nervös und so, ich bezahle für den Shit. Aber das ist ja, es gilt ja wirklich als eigentlich das Fight-Game so.
Genau. Heute. Also ja, neben der richtigen, haben wir richtig.
Das Richtige ist falsch, man Super Smash ist.
Neben der traditionellen
all your Street Fighters, Tekken und Mortal Kombat. Genau. Aber es ist halt schon einmal ein bisschen deeper, glaube ich, Super Smash Bros. Als die. Es ist easy to learn, hard to master, so typisch.
Ich finde aber gar nicht. Ich finde, es ist schon kompliziert zum Spielen. Weißt du, ja, du hast irgendwie, jeden Schlag kannst du halt auch hoch mit die
Tiefe machen. Stimmt,
dann
ja.
Ist doch Schere, Stein, Papier-Prinzip, ja, du kannst Gegner abblocken. Voll. Und sehr schwierig zum Steuern. Und dann ist irgendwie Y ist Gumpen. Also, ja, Y habe ich vom Xbox-Controller. Die Steuerung kannst du nicht umstellen. Es hat mega wenig Konfigurationsmöglichkeiten gehabt. Ja, ja. Und,
aber es hat einfach klar, also, nach drei Jahren ist der letzte Kämpfer rausgekommen. Jetzt ist das Roster vollendet. Das sind, glaube ich, 98. Ja, ja, das ist schon verdammt abgefahren. Alle sind so anders. Und sie haben ja jetzt mittlerweile, apropos, sie haben ja nicht nur Nintendo-Ding drin, es sind ja jenes Fremde noch drin. Also Sonic und Minecraft, Steve und so. Ja. Also es ist schon ein...
Aber im Fall wirklich, das All-Star Brawl ist also nicht, es ist nicht einfach ein Kindergame. Es ist die das auch gemacht haben, die haben Slap City oder irgend so ein anderes Game gemacht. Also die haben es drauf. Und das ist, also ich, so wie ich es von dem kurzen Anspielen kann beurteilen, das ist schon so ein ernsthaftes von diesen Prügler. Also weißt du, es steuert sich mega präzise und so. Und ich finde halt Figuren viel witziger, mit Turtles und all dem Scheiß. Ja. Die finde ich alle, jede Figur von denen finde ich witziger als irgendeine von Super Smash Bros. Aber es ist eine Geschmackssache. Ja, genau, aber eben, es ist, logisch kann man zusammen einfach ein bisschen rummöbeln, aber meistens checkst du nicht einmal, was passiert vom Bild.
Ja, Logo.
Schon bei zwei Leuten chaotisch. Und das andere, ich habe es online gespielt. Dann habe ich gegen einen gewonnen und dann gerade irgendwie, wo es gerade gekommen wäre, die Meldung, ist gekommen Disco.
Ja.
Und ich bin überzeugt, das ist wieder eines von denen, wo die Leute einfach, weil du sinkst dann in der Wertung, wo die Leute einfach disconnected. Und bei den besseren Game geht ja das dann nicht mehr.
Ja, ja.
Weißt du, das ist irgendwie so programmiert, dass das nicht geht, da ist das noch nicht so. Und mega nervig dann, oder? Weißt du, wenn die Leute einfach rausgehen aus dem Game, nur damit sie ihr das Ding nicht verlieren, das ist einfach scheiße, oder? Aber scheiße Art zum Gamen. Aber ja, das ist All-Star Brawl, geht auf ziemlich allen Konsolen, ich habe es auf dem PC gespielt. Und sieht witzig aus, aber müsst schon noch ein bisschen. Es ist auch, das eine Online-Match ist auch mega so hakelig gelaufen. Also vielleicht ist da der, wie sagen wir, der Code?
Netcode.
Für den Netcode, genau.
Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen Verbesserung. Ja. Sehr gut, also wir gehen über dann noch in den nächsten Teil mit unserem Gast, wo wir dann über die juicy Details reden. Und zwar einerseits der Facebook, WhatsApp und Instagram Fallout, oder wie das man dem will sagen. Also dort, wo wann war es? Dienstag, nein?
Ich suche einfach, ich weiß es gar nicht genau. Nein, hat schon Freitag angefangen, ich weiß es gar nicht.
Weil es,
weißt du, ich brauche all die Dienste nicht, darum.
Es gar nicht das stimmt, du hast es natürlich Insta. Gar nicht gemerkt, ja.
Insta brauche ich auch noch, aber Facebook und WhatsApp nicht, das ist natürlich dann nicht aufgefallen.
Mäntig, Dienstag oder so, ja, ist ja gleich.
Jedenfalls, der Freddy Künstler.
Ah, Mäntig ist es
hoffentlich gewesen. Wenn er dann hoffentlich kommt. Vielleicht wartet er ja schon, ich sehe es nicht. Also, dann bis gerade. Also, willkommen zurück zum zweiten Teil. Und genau, zuerst mal herzlich willkommen, Freddy Künstler, dass du zum zweiten Mal schon bei uns Gast bist.
Danke für die Einladung.
Und genau, der Freddy, er ist CEO von Init7. Und redet mit uns unter anderem über den Bundesverwaltungsgerichtsentscheid gegen Swisscom. Und, aber zuerst reden wir noch über den Facebook-Ausfall, der ja die eine mehr, die andere weniger betroffen hat. Ich habe schon gesagt, mich hat es ein bisschen weniger betroffen, weil ich Facebook und WhatsApp nicht brauche. Aber das ist ja wirklich, ich glaube, insgesamt wie lang? 6 Stunden oder so? Oder noch länger? Es sind ein paar Stunden.
Ja, etwa 6 Stunden, ja. Und ich habe heute mein Facebook-T-Shirt angelegt. Also einfach wegen, dass ihr das auch seht. Weil Weil ich meine, Engineers, die müssen ja solidarisch sein, oder? Und, und das sind wirklich arme Sicher gesehen. Wenn so etwas passiert, dann ist das wie, wenn dein Haus in Vollbrand steht, und die Feuerwehr am Löschen ist und nach 6 Stunden brennt es immer noch. Also es ist einfach Stress pur, ja, oder?
Klar.
Und so etwas wünschst du niemandem. Und ich meine, wir Engineers, wir sind ja Community, also Network Engineers und DevOps und so, alle, die da irgendwie mitarbeiten. Und wenn du so etwas weisst, dann bist du nicht schadenfreudig, oder? Ja. Das ist ja ganz etwas anderes. Es gibt ja Leute, die sind nicht einverstanden mit Facebook und Geschäftspolitik und so weiter. Da kann da auch meine Fragen zeichnen. Also Stichwort Überwachungskapitalismus, das ist ja so ein grosses Wort. Auf der anderen Seite, als Init7 benutzen wir natürlich Facebook auch für gezielte Werbung und so weiter. Wir haben immerhin kein Facebook-Pixel auf unserer Website. Also das Retargeting da, wo die einen ganz exzessiv machen, das machen wir nicht. Ja, also eben wie gesagt, man kann mit der Geschäftspolitik und so kann man nicht eins sein. Jetzt auch gerade der Whistleblowing-Skandal, der jetzt gerade die Tage rausgekommen ist, das ist auch eine andere Geschichte, aber ich kenne ein paar Leute, die bei Facebook arbeiten, im Network Engineering, aus der Peering Community. Und ja, wenn so etwas passiert, dann sind einfach alles arme Sicher.
Ja,
dann musst du einfach sagen, hey, Schadenfreude ist so falsch am Platz. Auch wenn du vielleicht mit der Firma und allem nicht einverstanden bist, aber so etwas Schadenfreude, das ist falsch. Oder? Und darum habe ich jetzt heute, gell? Ich habe das vor Jahren mal bekommen.
Ich kann gerade fragen, wieso hast du denn das überhaupt?
Ja, das ist eben die Peering-Community. Ja. Irgendwann vor ein paar Jahren an dieser Peering-Community haben sie mal ein paar von diesen T-Shirts gebracht und den Scheiß können mitnehmen und so. Und ich habe das nicht so viel angehabt. Ich meine, ich habe einen ganzen Stapel von diesen Nerd-T-Shirts. Legt die eigentlich auch noch gerne an und so. Und jetzt habe ich wirklich schnell geschaut, bevor ich da hergekommen bin, um mit euch Podcast zu machen. Was lege ich an für den Podcast? Krawatte anlegen und Kragen, das ist weniger mein Ding. Aber das Facebook-T-Shirt aus Solidarität zu unseren Ingenieurs, Engineering-Kollegen.
Ich sehe ja gerade, genau. Simon hat die S-Firmen-Pulli.
Ja, ich
zeige mal. Was hast du?
Digitec
Galaxus. Ah, Digitec, gut. Ihr kommt ja Kleider rüber in
den Fall.
Das ist geil. FC Winti, das ist ja unser Lieblingsclub.
Ja,
ich könnte eigentlich, weißt du was, du machst dann 1 Minute Pause und dann gar nicht das Trikot anlegen für die zweite Hälfte.
Aber komm, erzähl doch zuerst, bevor du den Kleiderwechsel machst. Was ist dir genau passiert, dass die so lange einen Ausfall gehabt haben, wo sie ja also sogar nicht einmal in die eigenen Gebäude reingekommen sind zum Teil?
Ja, also ich glaube, unsere Zuschauerinnen und Zuschauer oder unsere Hörer, Hörerinnen, keine Ahnung, ja, die einen schauen zu, die anderen hören den Podcast, die wissen ja, was DNS grundsätzlich ist. Also DNS geschrieben, Domain Name System, das ist an sich, man sagt eine Art Telefonbuch vom Internet, wenn du eingibst www.digitec.ch oder eben www.init7.net nachher, muss der Browser herausfinden, welche Adresse das ist. Er fragt den DNS-Server. In der Regel ist das der vom Provider. Und der Provider fragt dann den Root. Der Provider-DNS-Server fragt den Root-DNS-Server. Und der Root-DNS-Server schaut dann an beim autoritativen DNS-Server von der Domain, wo du willst, also facebook.com. Und die haben 4 autoritative DNS-Server. Die sind in 4 verschiedenen Netzwerken. Und also die DNS-Server haben eigentlich immer funktioniert. Die sind nie kaputt gewesen. Das Problem ist aber, dass das Netzwerk dazu und das Netzwerk dazu, das Routing zu diesen DNS-Servern ist defekt gewesen. Und die Ingenieure von Facebook haben ja einen Blog-Eintrag geschrieben, was eigentlich genau passiert ist aus technischer Sicht. Vielleicht könnt ihr den dann irgendwie verlinken für die, die es interessiert. Das ist natürlich eine rechte Abhandlung und recht technisch, aber so kurz zusammengefasst, ich habe den wichtigsten Satz habe ich mir aufgeschrieben. In the recent outage, these DNS server locations declare themselves unhealthy and withdraw those BGP advertisements. So, und was das genau bedeutet, ist, wenn ein Pfad zum DNS-Server in der Routing-Tabelle, in der globalen Routing-Tabelle nicht mehr verfügbar ist, dann wissen wir zwar die Adresse, wo wir hin müssen, aber man findet keinen Weg dorthin. Mhm. Und das ist passiert. Das heisst, aus Also der Anfang hat eigentlich, ist vorher angefangen, ist eigentlich weiter zurückgegangen. Also wenn man den Artikel liest von den Engineers, dann ist ein Fehler passiert im Routing innen, im internen Routing vom globalen Facebook-Netz, wo sie brauchen, um ihre verschiedenen Datacenter-Standorte zu verbinden. Und um auch Interkonnektionen mit den anderen Provider sicherzustellen. So. Ja. Und jetzt ist da irgendein Fehler passiert. Aus irgendeiner technischen Maintenance raus. Und dann denkst du, ja, Rollback und so, kein Problem.
Ja, eben, und, ja, das ist das. Ja,
ich und denke, dann ist aber Folgendes passiert. Weil die DNS-Server sich ja selber quasi monitoren und überwachen, habe ich Verbindung ins Internet, haben die dann auf einen Schlag selber keine Information mehr gehabt ins Internet. Also keine Route mehr, keine Default-Route oder wie auch immer, muss man sich das vorstellen. Ja. Das ist zwar, dein interne Netz hat noch funktioniert, aber kommst du nicht mehr ins Internet raus. Das also, ist wie wenn du deinen Router abstellst.
Also, das muss man sich ja auch so vorstellen. Die haben ja auch, Facebook ist ja eine dieser grossen Firmen, die haben ja ihre eigenen, sozusagen wie sein eigenes Internet, oder? Also kann man sich wie so.
Ja, die haben ein eigenes Netz, wo alle ihre Systeme verbunden ja. sind. Und das global. Ist
ja.
Und dann hat es die Störung gegeben in dem internen Netz. Ja. Und durch das haben nachher die DNS-Server plötzlich das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr verfügbar ja. und will die sich selber monitoren. Tun die sich dann quasi selber abschalten.
Ja.
Wenn ein DNS-Server plötzlich AV rausschickt, also falsche Antworten, dann wäre das ein grosser Schaden. Darum tun die sich selber monitoren und sie sagen ja dem Satz, diese DNS-Server-Locations, also es sind ja mehrere verschiedene Standorte, declare themselves unhealthy. Also sie ja. haben das Gefühl, mhm. sie funktionieren nicht mehr ja. richtig, sie werden unhealthy, also krank, oder?
Ja.
Und dann aus dieser Folge raus, withdraw those BGP Advertisements. Das heisst, ihre Adresse, respektive ihren Adressblock, haben sie dann gesagt, hey, ich bin krank, ich funktioniere nicht mehr richtig, ich nehme mich zurück vom Internet, ich ja. schalte mich selber ab, damit die Leute auf der Welt nicht plötzlich meine falschen Informationen bekommen.
Ja.
Und wenn das natürlich alle vier miteinander machen, dann ist der Weiss geführt. Die DNS-Server sind zwar eigentlich alle richtig gewesen, aber wegen dieser Fehlfunktion yeah. im internen Facebook-Netz haben nachher die DNS-Server plötzlich alles das Gefühl gehabt, hey, ich funktioniere yeah. nicht mehr, ich schalte mich ab. Und wenn das alle vier miteinander machen, dann passiert Folgendes, oder? Dann hast du plötzlich keine Amazon-Auflösung mehr. Mhm. Und offensichtlich sind auch Cache-Zeiten sehr kurz gewesen von denen, das müssen wir jetzt noch analysieren. Aber du kannst eigentlich, wenn du einmal www.facebook.com eingibst, danach tut dir der Provider DNS-Server, der, den du normalerweise für alle Anfragen brauchst, der tut die Namen, die du abgefragt hast, die tut dazwischen speichern. Und da gibt es verschiedene Best Practice, wie lange dass man das kann einstellen kann. Üblicherweise ist häufig 24 Stunden oder 1 Stunde oder so. Gut. Und wenn natürlich die DNS-Server aber sehr kurz eingestellt sind, dass vielleicht die Cache-Zeit nur 1 Minute ist oder 5 Minuten, dann rebelt es natürlich sehr schnell, oder?
Ja.
Also, wenn du sagst, du hast eine halbe Stunde oder eine Stunde Cache-Zeit und dann mal 2 Minuten der Server nicht verfügbar ist und du hast ihn aber vorher abgefragt, dann funktioniert immer noch alles, oder? Dann merkst du eigentlich gar nichts. Jetzt müssen wir nachschauen, wie lange die Cache-Zeit eingestellt ist. Das habe ich jetzt nicht gemacht, aber offensichtlich sehr kurz, weil es hat eigentlich etwa 5 Minuten oder 3 Minuten oder einfach nur ein paar Minuten, nachdem all die Routen, also die Pfade zu den DNS-Servern verschwunden sind aus der globalen Routing-Tabelle, hat es anverrebeln, oder?
Mhm.
So, und die globale Routing-Tabelle, das muss man sich vorstellen, das ist im Prinzip eine Art Straßenverzeichnis vom Internet, also wie kommt man woher? Und bespickt wird die eigentlich von den einzelnen Provider oder von den einzelnen Serverfirmen oder so. Das heisst, im Prinzip sagt die, jetzt im Fall von Facebook, ich müsste es nachschauen, ist gleich, ich gebe ein Muster, alle Adressen von 1.2.3.0 bis 1.2.3 bis 255, das schicke ich als Announcement, als Propagation in die Welt raus und sage, wenn ihr Traffic habt hierher, auf eine von diesen Adressen, dann müsst ihr da zu mir in so routen.
Mhm, ja.
Oder? Und das machen alle zusammen auf der Welt und das ist das sogenannte BGP, Border Gateway Protocol. Das bedeutet.
BG Border Gateway
genau. Protokoll. Und ich nehme jetzt mal ein Beispiel. Also Facebook schickt uns irgendwie, keine Ahnung, 250 Routen oder so, plus minus.
Ja.
Also das heisst, es sind verschiedene Adressblöcke. Und jede von denen ist ein Eintrag in dieser globalen Routing-Tabelle. Und weil wir eine direkte Interkonnektion haben zu Facebook, sagt Facebook, wenn ihr Traffic habt, Anfrage auf die Server von uns, dann schickt uns den Pfad. Nehmen wir den Pfad.
Ja.
Und das haben wir natürlich redundant. Für den Fall, dass irgendein Link runtergeht, schicken wir es einen alternativen Weg und so weiter. Darum läuft das ja alles sehr stabil. Oder? Also das ist das BGP, das Border Gateway Protokoll. Und wenn wir jetzt einen kleinen Exkurs machen, ihr mögt euch erinnern, YouTube-Hack und so weiter, Pakistan Telekom und so, da gibt es ja verschiedene so totalitäre Staaten, wo sagen, wir wollen YouTube für unsere Menschen im Land verbieten. Und die machen dann sogenannte Fake-Advertisements.
Ah.
Oder? Und dann, also das heisst, ich könnte jetzt zum Beispiel auch eine Adresse nehmen und sagen, Facebook-Adressen, die schicke ich alle auf irgendeinen so einen Server, wo irgendwie so ein blödes Smiley macht, wo dann sagt, Facebook ist tot oder Facebook.
Das kannst du für, das kannst du einfach schweizweit machen oder?
Das
oder
kann ich für deine Kunden... eigenen Kunden könnte ich machen. Ich könnte es dann auch für propagieren in die Welt raus und danach hätte ich nachher einen schärigen Token im Reinheit. Das passiert eben manchmal absichtlich. Also im Fall von totalitären Staaten. Oder es kann auch passieren, dass es irgendeiner sich vertippt um eine Ziffer. Oder? Wenn er irgendeinen Eintrag macht, einen Network-Ingenieur, und der wirft sich dann in den Staub und so. Also es gibt inzwischen auch also es wird natürlich so Zeugs wieder in der Routing- oder in der Peering-Community natürlich diskutiert. Vor allem, wenn es politisch gewollte Fakes oder wie sagt man, Zensurmaßnahmen sind. Also das ist das BGP, das das Routing organisiert. Und wir in dieser Community, da gibt es ja nicht irgendeine Instanz, wo befiehlt wird, dass gemacht wird, sondern da gibt es die Gremien, also RIPE, NCC zum Beispiel, wo Routing Arbeitsgruppen hat, wo man definiert, welche Standards das sind. Da gibt es so RFCs, also so Standardisierungspapier, wo dann die verschiedenen Hersteller implementieren. Und das hat sich über die Jahre auch immer weiterentwickelt. Und was es jetzt zum Glück gibt, ist das RPKI. Das haben wir jetzt wegen unserem Hersteller noch nicht implementiert oder nur teilweise implementiert. RPKI ist ein Mechanismus, um dann eben so Propagationen zu schützen, damit man eben nicht auf quasi die guten Mitarbeiter von der ganzen Welt angewiesen ist, sondern das sind dann so Keys, die dann ausgetauscht werden und nur die zertifizierten Routen werden dann irgendwie noch. Es ist eigentlich wie eine Art HTTPS. So kann man sich das vorstellen.
Für Router,
oder? Das ist das, ja. Also ich wollte jetzt da nicht zu weit in Detail rausgehen, aber einfach vom Prinzip her ist so, die Server haben sich automatisiert abgeschaltet, die DNS-Server von Facebook, die vier primär, haben sich alle automatisch abgeschaltet, weil sie das Gefühl hatten, hey, wir sind nicht mehr gesund, wir sagen lieber nichts mehr statt irgendeinem Blödsinn.
Ja, scheiße.
Und dann, was ist passiert, oder? Praktisch alle internen Tools, die Facebook-Engineers haben, die haben alle auf der Domain facebook.com beruht. Oder? Die heissen natürlich nicht nur, es gibt ja nicht nur www.facebook.com, sondern es gibt immer noch keine Ahnung, wie viele hunderte andere interne Systeme, und offensichtlich geht das bis zu den Batchleser, oder? Wo irgendwie alle irgendwie an dieser Domain gehangen sind. Ja? Und dann werden plötzlich nichts mehr funktioniert. Und das ist wie wenn du in einen Raum gehst mit dem Schlüssel, schliessest auf, die Tür hat einen Türschliesser, legst den Schlüssel auf den Tisch, dann musst du aufs WC, laufst raus und peng die Tür zu, dann hast du dich selber rausgeschlossen. Oder? Eigentlich ist das passiert. Oder? Und dann hat es halt irgendwie seine Zeit gedauert, bis dann irgendwie die richtigen Systeme, und dann kommst du irgendwie auch nicht mehr auf Dokumentation, auf die internen Wikis und was weiß ich, was alles rum ist. Irgendwie, es hat eigentlich alles funktioniert, und sie hat sich einfach selber rausgeschlossen. Oder? Das hat dann schlussendlich 6 Stunden gedauert, bis dann das wieder irgendwie einigermaßen gelaufen ist.
Ist ja schlussendlich, wenn man es für sich betrachtet, natürlich nicht lang. 6 Stunden, um so ein Problem zu haben.
Nein, aber für eine riesige Firma. Du kannst ja jetzt ausrechnen, oder? Also ein Jahr hat 365 mal 24 Stunden, das sind 8760 Stunden. Wenn du jetzt 6 Stunden dividiert durch 8760 teilst, dann kommst du auf so eine Ausfallzeit. Oder?
Also 0,0006.
Ja, ja, keine Ahnung. Es sind aufs Jahr sind das irgendwie
es
viel weniger als ein Prozent oder viel weniger als ein Promille Ausfallzeit gewesen. Ja, oder?
Aber
es ist natürlich in dem Sinn fürs Image und für die ganze Geschichte ist es natürlich doof. Oder?
Ja, vor allem,
das versuchst du zu vermeiden.
Ja, vor allem, wenn du halt. Also, das Krasse daran ist halt schon, wie es halt zeigt, wie problematisch das ist, dass so eine grosse Firma halt auch die populärsten Kommunikationsmittel von der Welt kontrolliert. Halt, dass einfach irgendwie der Facebook Messenger und WhatsApp halt einfach dann nicht funktioniert hat und irgendwie halt viele Leute das brauchen.
Ja,
und dann
ja gut, also ich meine, man hätte in dieser Zeit auch noch können lesen, dass sehr viel mehr SMS geht zum Beispiel.
Yeah.
Ja, bei uns auch. Wir haben sie dann mal ausgewertet, man hat 7-mal mehr SMS gehabt in dieser Zeit.
Ah, oh, okay.
Statt dass die Leute auf Signal gewechselt werden. Aber für das hätte es noch 6 Stunden mehr müssen ausfallen.
Das Problem ist ja, also ich meine, Facebook ist ja hat ja irgendwie vor, keine Ahnung, bald 10 Jahren mal Instagram gekauft, hat das WhatsApp gekauft und haben natürlich ihre Ressourcen, ihre Server und Systeme, die haben natürlich alles aggregiert. Das ist nicht mehr separate Systeme. Und das gibt ja, kann man ja immer ein paar Monate oder ein paar Jahre wieder lesen. Der mächtige Facebook-Konzern soll aufgesplittet werden durch Wettbewerbsbehörden und so weiter. Ja. Insta und Dings müssen wieder raus und so und jeder separat. Ich meine, indem sie natürlich alles zusammen integrieren, würde das ja sehr viel schwerer, oder die Firma wieder zu spalten. Also natürlich je nachdem auch einen politischen Hintergrund, dass man das nicht will oder so. Über das möchte ich eigentlich nicht festreden, oder? Aber über
vielleicht ist es jetzt sogar noch so ein bisschen Wasser auf ihre Mühle, weil jetzt nachher eine Politiker ja gesendet haben. Wir haben das so organisiert, das ist auch schwierig, jetzt das zu spalten. Also, wir haben es ja gesehen, es ist ja 6 Stunden ausgefallen und so.
Ja, oder man sagt eben eher, man muss eben aufspalten, weil dann wäre nämlich nur etwas ausgefallen.
Aber etwas Wichtiges muss ich noch sagen, oder? Was man häufig sieht, ist, Login with your Facebook Profile, oder? An jensten verschiedenen Website und Zeugs und so. Ich meine, jeder, der das macht, hat dann dort auch nicht mehr einloggen
können. Ja, stimmt.
Und darum sage ich, man sollte nicht alle Eier in ein Körbchen legen.
Ja, das stimmt, ja.
Man sollte das nicht benutzen, auch wenn es sehr bequem ist, oder? Klick und dann bist du drauf, oder?
Ich mache das mit Google natürlich, das ist
falsch. Ja, ob Google oder Facebook ist eigentlich egal, aber es ist tatsächlich eigentlich ein fettiges Eich, oder?
Ja.
Dass man sagt, man nutzt so Bequemlichkeitsfunktionen. Oder? Eigentlich, ich versuche immer einen separaten Login zu machen, weil ich einfach finde, nicht zu viel auf einen. Oder?
Vielleicht noch, nur noch ein letzter Punkt, dann würde ich noch gerne über ein anderes Thema reden.
Das ist muss ich mich schnell umziehen.
Ja. aber du hast gar nicht gesagt, ich weiss auch nicht, ob man es weiss. Weißt, was war denn der Grund? Hat einfach einen, weißt, einen menschlichen Fehler, eben, da etwas falsch eingetippt, oder weiss man nicht?
Ja, wenn man das nochmal genau liest, was schreibt es, da muss ich es nochmal schnell noch anschauen. This outage was triggered by the system that manages our global backbone network capacity.
Dann tun sie noch
der Backbone ist, also das habe ich vorher erklärt, oder? Weil das der Backbone ist ihr eigenes Netz. Also, es ist offensichtlich bei einem System ein Fehler passiert. Also, wir wissen jetzt nicht, ob es ein menschlicher Fehler ist, ob es ein Systemfehler ist oder so.
Okay.
Und ich meine, ihr müsst das euch vorstellen, oder? Das ist ja eine hochkomplexe Sache. Also, Facebook, das sind ja Zehntausende von Ingenieurs, die dort arbeiten. Das sind ganz verschiedene Abteilungen, Leute, die irgendwie für Funktionen zuständig sind. Und alle verlöhnen sich eigentlich. Und jetzt sind wir, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal von dem geredet habe, ich glaube, vom OSI-Modell haben wir das letzte Mal geredet, oder?
Das OSI-Modell. All people seem to need data processing, ja, das weiß ich noch. Das ist doch früher
ja, genau, das ist das Setzli, ja, die 7 Layer, oder? Die 7 Layer, und jede von diesen Funktionalitäten verlässt sich auf den untergelegten Layer. Genau. Und überlegt nicht, ob der funktioniert, oder?
Ah, das ist die
und der verlässt sich wieder auf der untergelegte Layer. Und jeder verlässt sich eigentlich auf das System, oder? Und wenn jetzt halt irgendwo ein konzeptioneller Fehler irgendwo in dieser ganzen Abhängigkeit drin ist, und das hat es offensichtlich gehabt, Facebook, danach müssen wir sagen, hey, ja, es ist ein Problem, oder? Weil es ist einfach, oder? Eine Kette ist immer so stark wie das schwächste Glied, oder? Ja. Und dort hat es gerissen und dort hat es gelassen. Ja. Und weil aber das komplexe System so komplex und so aufwendig und so gross ist, hat ja niemand mehr den Gesamtüberblick. wo dann die Zusammenhänge sind.
Du musst, musst zuerst mal schauen, auf welchem Layer liegt das Problem überhaupt und wer ist jetzt dann dafür zuständig.
Dass alle Informatik-Lehrlinge haben das OSI-Modell, so doof dass es ist, das müsst ihr jetzt einfach verinnerlichen. Oder? Also es erleichtert so viel im Leben. Oder?
Ich weiss noch, wenn ich das auch lernen und bis es mal Klick gemacht hat, wieso. Das brauchst du schon bis zum dritten Lehrjahr, habe ich schon gebraucht.
Da bist du aber früher dran. Also, weißt du, die Berufsschullehrer, die sich gegen die Berufsschullehrer sagen, die das einem unterrichtet oder so. Aber häufig musst du dort Zeugs lernen, wo du irgendwie erst wirklich tatsächlich viel, viel später verstehst, warum du lernst.
Das war bei mir auch so. Das haben wir vor Day One. Ich habe das Schuljahr gemacht. Und irgendwie am Schluss, 13. oder 14. Lehrjahr, hat es einen Klick gemacht und gemerkt, Also, es ist eben. Für die, was
man also nicht aufgeben mit dem OSI-Modell. Es ist wirklich sehr verständlich, sehr wichtig, wenn man das also wir, wenn wir bei den Zehn noch arbeiten, wir lachen jetzt, aber also die jungen Network-Engineers oder so, oder auch irgendwie Business-Sales-Leute oder so, die fragen das ab bei der Bewerbung. Die machen einen Test. Und wenn sie das nicht können und nicht verstanden und nicht gecheckt haben, dann nachher, sorry, dann können wir die nicht brauchen, oder?
Dann müsste ich den Urtner im Keller nochmal holen, wenn ich bei dir nicht arbeite.
Ja gut, man muss es nicht auswendig können, aber eine Frage ist, erklär so sein Modell, oder? Und dann hast du 3/4 Stunde, um dich vorbereiten und dann nachher sehen wir ja, ob jemand etwas begriffen hat und so. Und ich kann ja auch nicht alle, oder? Ich muss einer studieren. Bei mir ist einfach Layer 1 bis 4, oder? Das ist für ihn jetzt eben wichtig und dann hört es eigentlich auf.
Also komm, ich würde sagen, machen wir auf den zweiten Teil.
Eine Frage habe ich noch. Sorry, du hast vorhin gesagt, aber Rollback und so, das ist wahrscheinlich, ist das irgendwie mit einem Update gekommen, wo man hätte zurückspielen können oder so, oder ist das einfach irgendwie nicht gegangen? Man hat zuerst mal herausfinden, wo ist es.
Wenn dein Rollback-Server auch at Facebook oder .facebook.com ist und der auch verschwunden ist aus deinem Netz. Wo ist mein Rollback-Server? Shit, oder? Ja. Also die haben ein ausgeklügeltes System, das ist sehr viel automatisiert und da macht nicht irgendeiner einfach mit fettigen Fingern irgendeinen Fehler, oder? Das passiert. Ja, man redet von sticky Fingers, oder? Wenn irgendwie einer sich vertippt hat. Es ist hochkomplex und es ist richtig scheiße und darum Solidarität mit Facebook-Engineers, sie sind wirklich arme sicher gewesen, wünschen es niemandem, oder so.
Also gut, wünschen wir nicht. Also jetzt läuft es wieder und was ja da eben auch läuft oder jetzt gelaufen ist, in erster Instanz zumindest, nein, erste Instanz ist es gar nicht mehr, aber einfach vor dem... Also es ist ja vorweggekommen eigentlich, hat es angefangen vor einem Jahr, wo da der Entscheid gefällt hat gegen Swisscom, dass sie die vorsorgliche Massnahme, die Sweco dort beschlossen hat, dass Swisscom, so wie sie vorgehen dort mit ihrem Glasfaserausbau, sei missbräuchlich. Und das hat ja jetzt Swisscom vor einem Jahr dann angefechtet. Und jetzt hat das Bundesverwaltungsgericht das bestätigt. Swisscom hat schon gesagt, sie werden es weiterziehen, als Bundesgericht. Das
macht sowieso.
Genau, das haben sie gesagt. Und ich kann ja da noch, weil ja nur du da bist und sie nicht, kann ich ja das noch kurz zitieren. Sie sagen natürlich, wir sind überzeugt, dass wir uns fair und wettbewerbsmäßig korrekt verhalten und werden nun die nächsten Schritte prüfen. Das hat da der Urs Schäppi gesagt in einer Mitteilung. Und sie sagen natürlich, das ist schlecht, weil das ja den Ausbau vom Glasfasernetz stoppt. Und jetzt, INIT7 ist ja... ist ja eigentlich auf der gleichen Seite gestanden wie Weco. Und ihr habt ja auch schon gegen Swisscom geklagt. Und wie urteilst du jetzt das Ganze? Was bedeutet das jetzt?
Ja, ich meine, um was geht es überhaupt in dieser Geschichte? Oder? In dieser ganzen Frage geht es darum, wie das Glasfaser soll gebaut werden soll. Da haben wir die zwei Möglichkeiten, die Point-to-Point-Topologie und die Point-to-Multipoint-Topologie. Und Point-to-Point, die ist ja ein Glasfaser von der Zentrale führt bis zu der Wohnung oder dem Gewerberaum. Und dort hat es eine sogenannte Otto, das ist dann die Glasfaserdose und die hat eine Aufschrift und so weiter. Oder? Genau. Und Point-to-Multipoint ist, es führt nur noch eine Glasfaser bis zum Schacht im Quartier. Dort ist ein optischer Splitter verbaut und von dort geht es auf 32 Glasfaserdosen. Das heisst, jeder Kunde hat nicht mehr seine eigene Glasfaser, wie sie in die Zentrale, sondern er hat nur noch quasi ein 32. von einer Glasfaser. Ja. Mhm. Das ist die grosse Frage. Das ist der Streit. Jetzt muss man ganz kurz ausholen. Und für das Urteil, ich habe noch nicht alles gelesen, habe mal angefangen, es sind 219 Seiten vom Urteil, das braucht noch ein bisschen Zeit. Ja. Vielleicht am Wochenende dann, je nachdem. Ja, es ist auch ein gutes Schlafmittel, oder? Also, ja, also für so Nicht-Juristen kannst du dann mal einen Teil darüber überspringen, was so also Kartellrecht sei. Ja, auf jeden Fall. Für das habe ich einen Anwalt, den Simon. Also, was eigentlich passiert ist, ab 2006, 7, 8 her bis 12, hat es verschiedene sogenannte runde Tische gegeben. Vom BAKOM, vom Bundesamt für Kommunikation, sind die organisiert und moderiert worden. Und da sind die verschiedenen Stakeholder, die Glasfaser bauen in der Schweiz, also ein EWZ, ein Swisscom, SIG, verschiedene Unternehmungen oder öffentliche Betriebe, also Energieversorger und so, sind sie eben dann an so einem runden Tisch gehockt und haben zusammen die technischen Standards ausgejasset. Und alle halten sich an die. Und das ist total gut, weil wir haben einen technischen Standard, wie Glasfaser gebaut und beschriftet und funktioniert, wie man das machen muss. Wir reden hier vom OSI Layer 1. Mhm. Kommst du wieder auf den blöden OSI Layer?
Das ist so, ja. Das ist der Layer 1, Physical und, Layer, oder?
Ja, genau. Und das ist total wichtig, dass wir diese Standards haben, oder? Und Swisscom ist ja selber dabei und hat maßgeblich ihre Vorstellungen durchgedrückt, wie die Glasfaser gebaut werden sollte. Nämlich, wenn das Vierfasermodell, das heißt, jede Wohnung ist mit vier Fasern erschlossen. In der Regel sind nur zwei aufgeschaltet und meistens braucht man auch nur eine, aber es hat gewisse Vorteile, wenn man vier hat. Gut, und jetzt hat Swisscom ja dann im 14., also da, wo der jetzige CEO, der Herr Schäppi, ins Ruder gekommen ist, hat dann nachher eigentlich all die Glasfaserkooperationen, die man in den grossen Städten ja schon gehabt hat und dann auch sukzessive noch fertig gebaut hat, hat man dann eingestampft und dann hat Swisscom gesagt, jetzt bauen wir nur noch Fiber to the Street. Kupferleitungen langen fürs Landvolk und so. Das war die Haltung von der Swisscom. Das geht eigentlich zurück, der vorherige CEO, der Carsten Schlotter, hat ja vor allem den Glasfaserausbau gepusht und sein Nachfolger hat dann das Ganze eingestampft. Und wir haben alle da schon gesagt in der Community, so im Jahr 15 und so, Fiber to the Street ist nicht nachhaltig und so weiter, was sich jetzt auch bewiesen hat, weil im 20. hat dann Swisscom eigentlich von ihrer Fiber to the Street, also vom aufgemotzten DSL her, haben sie dann wieder Abschied genommen und haben wieder gesagt, jetzt bauen wir weiter Glasfaser. Was sie aber auch gemacht haben, und das ist zwar bekannt, aber das gibt niemand wirklich zu, sie haben, um die Fiber durch den Street zu machen, haben sie auch Glasfaser legen. Das sind die sogenannten Feederkabel, also von der Zentralen aus, in die Quartiere raus. Da sieht man manchmal dann so die grauen Kästen, die am Strassenrand stehen, wo man mit dem, meistens sind sie verspreit, oder irgendwie ein Kleber drauf oder so, aber dort hat es die Elektronik drin, die DSL-Elektronik, wo dann in die Häuser von dort aus gehen, den Kupferkabel in die Wohnungen rein, in den Umkreis. Und was Swisscom jetzt gemacht hat, ist, sie haben ganz viel von diesen Fiber to the Street Feederkabel gebaut, aber sie haben die so gebaut, dass sie viel zu wenig Fasern haben. Sie haben eine dicke Kabel genommen, die dann auch für Fiber to the Home gelangt hat, in einer zweiten Phase, sondern sie haben extra vorsätzlich das dünne Kabel eingebaut und jetzt, 5 Jahre später, heulen sie und sagen, hey, wir haben ja all die Kabel schon und wir können nur Fiber, nur Point-to-Multipoint machen, weil die Kabel sind viel zu teuer. Aber das ist bewiesen. Ich kann das nachweisen, oder? Wir haben Ihnen auch schon gesagt, aber hoffentlich bauen wir dann wenigstens vernünftig dicke Kabel, dass wir dann in ein paar Jahren auf Fiber oder Home ausbauen können. Point-to-Point, oder? Und jetzt jammern die Schaurig, wie teuer das ist, weil jetzt müssen sie eigentlich alle alten, zu dünnen Kabel wieder rausziehen und neue dicke Kabel einziehen. Ja, wie blöd kann man sein, oder? Aber ich meine, es ist wirklich ärgerlich, oder? Und das einfach nur, weil sie irgendwie nicht ein bisschen weiter vorausgedacht haben, weil dünne Kabel sind ja irgendwie halb so teuer wie dicke Kabel. Und ich meine, ich rede nicht 1:2, sondern ich rede von 24er Kabel versus 432er Kabel. Da gibt es Preislisten. Die Kabel pro Meter sind die irgendwie vielleicht 1 oder 2 Franken teurer. Also ich kann das, es ist alles in unseren Gerichtsakten drin, ich kann das nachweisen. Also ein dickes Kabel mit 432 Fasern kostet vielleicht 4 oder 5 oder 6 Stutz und ein dünnes Kabel kostet vielleicht 2 oder 3 Franken. Aber der Einzug zum Sie ziehen kostet genau gleich viel.
Ja, aber das Problem ist ja vor allem, dass Sie bauen das Netz und ihr und alle anderen, viele andere müssen es nutzen. Und
ja,
ihr sind
das zahlen wir ja
auch. Und ihr, also dann einfach ja, und ihr habt dann auch eingeschränkte Möglichkeiten, wie was für ein Angebot ihr könnt machen könnt.
Genau, Problem. Mit dem Point-to-Multi-Point, wo mit dünnen Kabel jetzt quasi möglich ist, aber mit das Point-to-Point, weil sie jetzt dünne Kabel haben, eingezogen, geht das nicht. Außer man tut Kabel tauschen, es kostet halt mehr. Ist einfach mit Point-to-Multipoint ist der Wettbewerb eingeschränkt, weil man kann nur eigene Elektronik betreiben mit Point-to-Multipoint, wenn die Splitter in den Quartieren verteilt sind, wenn man auch genug grossen Marktanteil hat. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, ein Splitter hat 32 Anschlüsse, der kann 32 definierte Kunden betreiben. Und man braucht einen zentralen Anschluss, wo dann die 32 Kunden kann bespicken kann. Jetzt in unserem Fall, wo wir vielleicht irgendwie 1, 2, 3% Marktanteil haben, kann man jetzt das ausrechnen. Also mit 3% Marktanteil habe ich auf 32 bezogen einen Kunden. Mhm. Und ein Swisscom, der aber 30 oder 50% Marktanteil hat, hat mit dem gleichen technischen Aufwand 16 Kunden. Oder? Und dort geht die Betrechnung nicht mehr auf.
Ja.
Das ist das grosse Problem. Wir können die gleiche Elektronik, die die Splitter zwingend vorgibt, nicht wirtschaftlich betreiben, weil wir sehr viel weniger Kunden haben als eben eine Swisscom, die sehr viel mehr Kunden hat. Und bei denen geht dann eben die Rechnung auf. Oder? Wenn die 16 Kunden haben und die Hälfte leer ist, dann nachher ist das verschmerzbar. Wenn wir einen Kunden haben und 97% leer ist, dann ist das wirtschaftlich nicht machbar. Und das ist der Aspekt, haben wir quasi in unserer WECO-Anzeige dargelegt. Die WECO hat dem zugestimmt, hat den Haken gemacht. Die Swisscom hat, wie das im Rechtsstaat ist, haben die das dann angefochten. Das Bundesverwaltungsgericht hat 219 Seiten geschrieben. Sie haben das alles wirklich durchgedacht und so. Und offensichtlich ist es tatsächlich so, wie wir gesagt haben. Und haben gesagt, die vorsorglichen Massnahmen gegen Swisscom, die sind bestätigt. Das heisst, Swisscom darf keine Kunden aufschalten mit dem Point-to-Multipoint. Es sei denn, sie bauen auch Point-to-Point.
Das wollte ich fragen, was denn euer Ziel wäre, wenn ihr erreichen wollt. Wenn die Point-to-Multipoint.
Wir haben ja die vier Fasern.
Ja.
Die vier Fasermodelle, habe ich vorher gesagt. Oder? Jetzt, ich habe kein Problem, wenn ihr drei Point-to-Multipoint macht. Sie müssen nur eine Faser Point-to-Point machen. Weil das dann haben wir die Möglichkeit, auch mit unserem kleinen Marktanteil von 2-3% halt trotzdem wirtschaftlich zu arbeiten und unsere eigenen Produkte, wo wir setzen da, im Gegensatz zu fast allen anderen, setzen wir ja nicht auf XGS-Pons, sondern wir haben Ethernet. Wir haben 10 Gigabit Ethernet und 25 Gigabit Ethernet, das habe ich im letzten Podcast eben, ich das ja ausführlich
gesagt. Kannst du das nochmal da schon sagen? So wie es Swisscom macht, müsst ihr andere Hardware benutzen, oder, die für euch nicht rentabel ist. Das ist schon das erste Problem.
Müssten wir einen eigenen PON-Baum nehmen. Ja. Oder? Zolt hat jetzt einen eigenen PON-Baum genommen, weil offensichtlich sagen wir, erreichen genug Marktanteile, dass das rentabel ist. Zolt ist grosser Name und Mobilfunk und Zeug und alles. Ja, die haben auch sehr viele Kunden jetzt gewonnen in ganz kurzer Zeit. Das ist ja auch okay. Aber jetzt für uns funktioniert das nicht, oder?
Ja.
Und was jetzt im Prinzip passiert, oder, beim Fall von Zolt, also Swisscom hat ihren eigenen Splitter im Schacht rein und Zolt hat gesagt, okay Swisscom, wir kaufen auch einen Splitter, ihr verbaut den für uns und hat ihren eigenen Splitter. Und ich meine, vielleicht kauft die UPC, also respektive Sunrise UPC, noch einen eigenen Splitter, weil das für die auch rendiert. Ja. Oder? Und da habe ich auch kein Problem damit. Oder? Wir haben das auch vorgeschlagen im Bundesverwaltungsgericht, baut doch dreimal euer Point-to-Multipoint, wie ihr das macht, und die vierte Faser, die bauen Point-to-Point. Und ich meine, notfalls müsst ihr halt, wenn das 24 Kabel, die ihr gebaut habt, oder, in der Blöde rein, oder, statt 432 Fasern, wo mir dann längstens genug gibt, dann müsst ihr halt irgendwo den Schachdeckel aufmachen und für uns splicen, wenn das billiger ist. Oder?
Yeah.
Aber das wollen sie ums Frecken nicht, weil es ist halt aufwendig. Aber ich meine, wenn man irgendwie die Fehler, die man vor 5 Jahren gemacht hat, wo man vor allem sehenden Auges und vorsätzlich gemacht hat, Jetzt muss ich hinterher korrigieren. Sorry, bitteschön. Das ist jetzt wirklich nicht unser Fehler.
Und, was, und jetzt bedeutet das eben, jetzt, das geht ja darum, die hätten da 1,5 Millionen neue Haushalte ja wollen, so anschliessen. Mhm. Aber müssten sie, wenn sie jetzt auch vor dem Bundesgericht verlieren, müssen sie einfach die überall dann logischerweise nachrüsten oder beziehungsweise so ausbauen?
Ja, das ist ein Missverständnis. Jetzt ist es aber natürlich so. Ich meine, jetzt läuft ja mal die Rekursfrist, ich glaube 30 Tage. Das heisst, irgendwie, bis Ende Oktober passiert jetzt mal gar nichts. Und dann kann natürlich dann Swisscom da nochmal rekurrieren beim Bundesgericht. Und danach geht es mindestens nochmal ein halbes Jahr, vielleicht drei Viertel, vielleicht auch ein ganzes Jahr, bis dann das Bundesgericht die 219 Seiten gelesen hat und dann irgendwo die technische Expertise aufgebaut hat, oder? Mit irgendwelchen unabhängigen Fachleuten, die dann das beurteilen müssen. Und da wird dann ganz viel geredet und ganz viel geschrieben. Und irgendwann kommt das Bundesgericht vielleicht dann zum Schluss, hey, also was die WEKO erzählt hat und was das Bundesverwaltungsgericht erzählt hat, das ist nicht so falsch und entscheidet dann nochmals gleich, oder? Und in dem Jahr oder in dem vielleicht auch anderthalb Jahr oder in dieser ganzen Zeit sagt jetzt Swisscom, es ist alles blockiert. Ist es aber nicht. Ich meine, Swisscom kann, und ich hoffe, dass sie das auch machen, sie können weiter ausbauen, sie sollen einfach die eine Phase auf Point-to-Point bauen. Mhm, und danach ist dieser Vorgabe von der WEKO nämlich auch entsprochen. Oder? Mhm. Man muss noch etwas anderes sagen. Oder? Die WEKO hat im Dezember die Verfügung gemacht, dann haben sie irgendwie etwa 2 oder 3 Monate gestoppt und dann haben sie wieder angefangen. Oder? Also irgendwie ab Mai, seit dem Mai bauen sie wieder frisch fröhlich Point-to-Multipoint aus, ohne Point-to-Point zur Verfügung zu stellen. Das heisst, Swisscom hat sich in ihrer Dreistigkeit sogar über Vorgabe von der Wettbewerbskommission.
Das ist aber illegal, oder nicht?
Ja, natürlich ist es illegal. Natürlich ist es illegal, aber nur sagt das ja niemand. Es ist hochgradig illegal, was Swisscom macht, oder? Und ich meine, hey, kommst du Bus über, weil du schnell gefahren bist und danach fahrst du einfach immer trotzdem wieder schnell, oder? Ja. Also, ich meine, weißt du, ja, Straßenverkehr ist doch etwas anderes, aber ich meine, wir haben Gottfriedli, und da bin ich wirklich ein bisschen verrückt. Wir haben in der Schweiz ein Kartellgesetz.
Ja. Ja.
Und das Kartellgesetz, das hat für alle Gültigkeit. Nur die Swisscom glaubt, sie seien über dem Kartellgesetz, oder?
Ja,
ich meine, klar, es ist natürlich jetzt keiner da von der Swisscom, der sich jetzt verteidigen kann und so weiter.
Also das ist auch ein bisschen, müssen wir mit dem mal eine Chance geben.
Ein bisschen abtemperieren, das könnt ihr mal machen, oder? Ja. Dass er einen von der Swisscom nimmt, wo das sollte rechtfertigen. Aber Fakt ist, oder vielleicht machen wir das Streitgespräch, ich bin gerne.
können wir uns
zu offen. Auf jeden Fall, Swisscom ist eigentlich ein ganz guter Laden. Oder? Die haben ganz viele gute Leute, die dort arbeiten. Und das ist wie Facebook, oder? Das sind ganz viele gute Ingenieure und mit denen haben wir auch kein Problem. Und die bemühen sich redlich, um einen guten Job zu machen. Und so. Und wenn du mit der Geschäftspolitik von der Firma nicht einverstanden bist, dann heisst das nicht, dass alles dumme Sicher sind, sondern die bemühen sich wirklich, einen guten Job zu machen. Wir arbeiten in ganz vielen Aspekten und Bereichen zusammen mit ihnen. Und das ist wichtig, dass man das kann einfach auch trennen, oder? Dass man das kann abstrahieren, oder? Politik, Geschäftspolitik von der Swisscom, da ist die Chefetage zuständig. Oder? Und ich meine, wenn man so hinter vorgehaltener Hand, sind ja ihre eigenen Ingenieure auch nicht einverstanden mit dem Point-to-Multipoint, sondern sie finden es einen schlechten Entscheid. Das würde wahrscheinlich kein Ingenieur in die Kamera sagen, alles außer der ist verpixelt. Oder?
Dann machen wir das so.
Würde ich sagen. Also, ja, also genau. Es ist, das Ganze ist, und es ist drum so hochpolitisch und darum gibt es auch die vorsorglichen Massnahmen, dass die Swisscom nicht kann, die ganze Geschichte bauen und dann entscheidet vielleicht dann im ordentlichen Verfahren in 4 oder 5 Jahren das Bundesgericht, es war falsch gewesen, aber danach kann man nichts mehr machen, das ist alles fertig gebaut.
Das ist ja eine Top-Strategie, oder?
Ja, und ich meine, ich habe noch ein Dokument gefunden aus dem 18. Dort war das alles schon geplant gewesen und die haben gewusst, dass sie es so werden machen. Sie haben es durchgewusst, weil das XGS-PON oder die Point-to-Multipoint-Topologie, das ist alles, das ist ja nicht neu, das gibt es ja schon ein paar Jahre, das ist alles schon bekannt. Sie haben es da schon gewusst und sie haben es da schon gesagt, sie werden es so machen. Und ja, jetzt haben sie die Quittung bekommen. Ich habe mal gefunden, hey, das geht nicht. Und dann haben wir die Anzeige gemacht und der Simon Schlauri, unser Anwalt, das ist ja ein Telekom-Wettbewerbsrechtler, also der kommt schon noch raus in dem ganzen Thema. Und wir haben ganz viel geschrieben und ganz viel geschafft für das. Und es hat auch einen Haufen Geld gekostet. Aber es geht nicht um die INIT7. Das will ich nochmal da betonen. Es geht wirklich nicht um die INIT7 in dem Ganzen, sondern es geht darum, dass wir in der Schweiz eine zukunftsfähige Glasfaserinfrastruktur bekommen, die auch in 10, 20 Jahren noch gut ist, wo eine Topologie so gebaut ist, dass man irgendwelche beliebigen Technologien, die dann dereinst mal kommen, dass man die kann benutzen kann, dass der Wettbewerb funktioniert und dass die Kunden, die Menschen in der Schweiz eine Auswahl haben. Und wenn sie mehrere Provider und mehrere Angebote haben, dann zahlen sie unter dem Strich weniger. Und das kann man jetzt natürlich über Jahre und so ausrechnen, wie das wäre.
Ja,
Das ist das Ziel, oder? Ich meine, wenn Digitec keine Konkurrenz hat, dann würdet ihr wahrscheinlich einfach aus Bequemlichkeit und weil es halt noch nicht ist, euer Fernsehen und was ihr auch mal alles verkauft, irgendwie viel teurer verkaufen, oder?
Das ist
ja. Also braucht es die Konkurrenz. Und die jetzt halt ein bisschen länger müssen warten auf ihren Glasfaseranschluss, das tut mir leid, das ist ärgerlich. Aber wie gesagt, wenn Swisscom entscheidet, wir bauen nicht weiter, weil wir jetzt müssen Point-to-Point bauen und wir warten, bis irgendwie das Bundesgericht dann entscheidet, dann ist das ganz allein der Entscheid von der Swisscom. Und das ist dann eben so, wie wenn ein kleines Kind täubelt und stempelt, weil es jetzt irgendwie auch noch muss Gemüse essen und nicht nur Pasta, oder?
Ja.
Ich bin dann wundern, wie das Bundesgericht wird entscheiden und dann, wir werden sicher dann wieder darüber berichten.
Ja, also es besteht jetzt Hoffnungen, dass es wieder ein runder Tisch. Wir versuchen das anzuleiern, dass wir, also nicht nur wir, sondern verschiedene Stakeholder, versuchen jetzt wieder so einen runden Tisch anzuleiern. Vielleicht kann man sich irgendwo auch einigen, dass man irgendein Konzept findet, dass das irgendwie weitergeht, dass nachher alle zufrieden sind.
Also, ja, irgendwie wäre es ja noch zu hoffen für alle. Und ich glaube, es ist
ganz natürlich, so, für die Volkswirtschaft ist das wichtig. Und für all die, die irgendwie an einer blöden Kupferleitung hängen, oder?
Ja, jetzt ohne da.
Ich habe das letzte Mal erklärt, oder, warum das so ist.
Ja. Also. Ohne da irgendwie zu fest wollen, Stellung oder so zu beziehen. Ich glaube tatsächlich, dass, wie du sagst, dass gesunde Konkurrenz notwendig ist, dass nachher wir auch ein zeitgemäßes und vor allem auch günstiges Internetangebot haben. Und wenn da die grossen Player, also weißt du, so Monopolstellung, auch Duopol oder so, sind einfach nie. Genau. Wünschenswert.
Also, in dem Fall, Freddy, danke vielmals, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Und es ist jetzt doch wieder länger gegangen, aber es war interessant.
Wir reden. Ich kann die Zeit gar nicht
mehr. Ich habe es immer im Blick.
Das ist gut.
Ist tiptop.
Wie gesagt, ich stehe gerne zur Verfügung, mich mal mit der Swisscom zu fetzen.
Nein, das ist gut. Das ist ein grosser Showdown.
Wir behalten das im Hinterkopf. Und wer einen Input hat oder sonst eine Frage oder findet, wir sollen das machen, podcast@digitec.ch könnt ihr schreiben oder auf dem Discord-Channel. Und dann danke nochmal Freddy fürs Mitmachen.
Und genau, ich hoffe, dass ihr auch auf die Links klickt, vor allem auf den Facebook.
Den verlinke ich in den Shownotes und im Artikel. Der ist
wirklich noch gut. Ja.
Also, und Hop FC Vinti.
Hop FC Vinti. Genau. Ja.
Ciao zusammen.
Hey, wir sind die Ersten.
Hoffentlich noch lang.
Ja.